Hallo, komm rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, Ausgabe 6. Kinder, wie die Zeit vergeht. Ausgabe 6, ich kann es kaum glauben. Und ihr Lieben, ihr habt es gerade gehört, wir haben jetzt endlich auch ein vernünftiges Intro. Wir haben es geschafft, stammt von dem Marvin, der auch die letzten Alimania-Intros gemacht hat. Und er hat mir geschrieben, dass es jetzt aktuell echt schwer ist, Sänger zu bekommen. Das heißt, es hat sein Kumpel eingesungen, der auch ein Community-Mitglied ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir werden das vielleicht, den Gesang zumindest noch ein bisschen verändern. Ich bin nicht alleine, Enkle ist heute da und wir sind ja gleichberechtigt hier in diesem Podcast. Das heißt, auch Enkle hatte die Aufgabe, mal einen tollen Gast zu organisieren und hat den Mike heute am Start. Und ich würde sagen, Enkle, ich übergebe einfach mal an dich und du erklärst mal, wer der Mike ist.
Ja, einen schönen, wie immer. Heute ist Mike dabei und den Mike kenne ich schon seit, wann war das? 2007, 2008? Ende Burning Crusade.
Ich schätze.
Ja, da war mein Gildenleiter auf Belgun damals bei der Gilde Mordots. Wir waren nicht ganz so Progress, aber schon relativ gut, ne? Oh, ist okay. Ich meine, was haben wir getötet in Sunrail? Ich glaube, wir hatten Muro tot. Kill Jaden haben wir nicht geschafft, ne?
Ja, den Gildenkiller Muro haben wir damals noch besiegt. In den
Wobei der so genervt aber wurde, am Ende hat ihn jeder geschafft, oder? Kill Jaden?
Ich glaube, da haben wir nicht mehr geredet.
Aber jetzt, ich muss noch mal drauf zurückkommen, Sascha. Erstmal vielen Dank für die Einladung an Steve und an dich, mein Clays. Du solltest einen tollen Gast kommen und das Einzige, was du erreicht hast, bin ich. Also ich bin ein bisschen entsetzt, wie das zusammengekommen ist.
Na, hab niemanden bekommen. Weißt du, so kurz nach Weihnachten musst du nehmen, was du kriegst.
Okay. Das wird es. Dann versuchen wir alles.
Naja, jedenfalls, das war zu Burning Crusade-Zeiten. Da haben wir uns kennengelernt und seitdem immer mal wieder irgendwie geredet. Der Kontakt ist nie ganz abgerissen, weil Mike unglaublich viel gemacht hat immer. Und ganz kurz der Werdegang, du kannst den dann gleich ergänzen. Also, ich weiß nicht, was du vor Mordots gemacht hast, davor kann ich dich nicht. Danach, irgendwann habe ich gesehen, dass du bei Mana Flask rumgammelst, als Manager, als was auch immer. Das war der Zusammenschluss zwischen For the Horde und Nihilum. Damals, wenn mich nicht alles täuscht, da war dann eine Zeit lang was war Mana Flask genau? Vielleicht kannst du es ergänzen.
Ja.
War es selbst eine Gilde oder war es nur die Plattform? Ich kann mich an die Seite noch erinnern, aber.
Ja, das war eine Zeit, die wir damals gegründet haben, mit Content so aus Richtung Nihilum, genau. Mit dem Hans damals zusammen war ich einer der drei Gründer, ja.
Mhm. Okay, aber keine Gilde. Waren die immer noch einzeln, For the Horde und Nihilum, oder?
Zu dem damaligen Zeitpunkt ja. Mhm. Mhm. Da war, okay. Waren noch einzelne Gilden. Mhm.
Ja, dann ging Mana Flask irgendwann zu Ende und dann hat Mike immer wieder Sachen gemacht. Und dann wurde es eher realer. Nicht mehr so viel digital, sondern du hast dann auch viel mit Organisationen real umgebaut und jetzt aktuell, und da werden wir halt hauptsächlich drüber reden, deine neuen Projekte mit eSports Arcade, was, so wie ich es verstanden habe, und wir haben ja darüber geredet schon mal, mehr oder weniger eine Gaming-Mall ist, also ein Gaming-Center mit Veranstaltungspotenzial.
Ja, alles drumherum. Genau. Ich habe mir jetzt diese 27 Fragen, die du mir gestellt hast, aufgeschrieben und könnte jetzt eine Stunde einen Monolog halten darüber. Ich versuche mal, das so ein bisschen nach und nach runterzubrechen, damit ihr mit ein paar Zwischenfragen dazwischen kommt. Also Mordots, beste
Gilde. Fangen wir bei Mordots erstmal an.
Ne? Genau.
Machen wir Step by Step. Ich wollte nur eine kurze Überleitung machen, damit die Leute wissen, wer du alles bist. Also Mordots, da warst du Gildenleiter. Das war damals Belgun, gute alte Zeit, Burning Crusade, bestes Add-on. Sind wir uns alle einig, hoffe ich. Ja. Wobei Steve ist bestimmt JOTRK-Fan.
Auf gar keinen Fall. Mit Abstand von Burning Crusade das beste Addon. Mit Abstand.
Geil. Ja. Dann sind wir uns wirklich alle einig, glaube ich. Und ja.
Eine der Instanzen, wo man noch Resis farmen musste, ne? Also Schattenresi für Mother Sharaz davor und dann der Feuerresi-Tank und den ganzen Spaß. Also die guten alten Sachen, die wir jetzt an WoW so vermissen. Kappa. Also ja, ne? War schon eine schöne Zeit. Und wir haben damals sowas Hunter, wenn ich mich echt entsinne, ne?
Ich war immer Hunter.
Du warst immer DPS-Hunter, ja. Ja. Und wir hatten viel Spaß in Sunrail gehabt, dann, da erinnere ich mich auch dran. Ja.
Wir hatten irgendeinen anderen Hunter, ich weiß nicht mehr, wer es war, wie hieß der? Es war der Main-Hunter von der Gilde, weil ich kam ja ein bisschen später dazu. Ich kam ja von Ehre darüber gewechselt zu euch, wirklich für den Raid-Kader. Und ihr habt so eine komische Sache gehabt, ich weiß nicht, das ist eine lustige Anekdote jedenfalls. Ihr habt die ganzen Hunter ganz Sunrail pullen lassen. Ich habe das nirgendwo sonst gesehen, in keiner Ini vorher. Die Hunter haben alle Packs gepullt und einmal ist der andere Hunter ausgefallen und ich musste das machen und ich habe alles versaut. Wir sind nonstop beim Trash gewiped, das war traumhaft.
Das sind Zeiten damals, das hat sich bei uns aus Klassik entwickelt. Also ich sag mal, damals war ja, okay, also zu BC wurde das ein bisschen mehr, aber es gab ja wenig Zeiten, wo du so alles wie heute nach Guide und hier gemacht hast und für alles gab es irgendwie ein Handling. Und ich habe damals selber in Classic Hunter gespielt und da aus der Zeit kommt dieses Pullen noch, weißt du, wir haben. Jeder kennt noch Gar aus Molten Core, wo du da irgendwie Ads zugeordnet hast und alle möglichen Dinge. Und bei uns haben klassisch damals eigentlich immer die Hunter gepult. Und das hat sich bis lange nach Sunwell tatsächlich bei uns auch so gezogen.
Ja, es war
furchtbar. Aber an den Hunter kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wir Brutalus zusammengeprogressiert haben. Ich habe damals Paladin gespielt und musste ganz unfassbar viel hin und her wechseln. Und war... Ich glaube, Heiler bei Brutalus und bei Felmist war ich Tank und zwischendurch dann ja noch auf dem Priesterlong und Ausdauerbuffen und sowas alles. Und dann waren immer, das war nicht wie heute. Wie heute kennen wir das alle, man klickt auf den Knopf und alles stellt sich um. Damals musstest du wirklich noch rausporten, umspecken, es kostete Gold, deine ganzen Add-ons wechseln und irgendwie Klick als Heal-UI damals war Standard. Und ich hatte alles gewechselt, nur halt das Helio eigentlich und so kam es dann, dass ich bei Brutalus regelmäßig mit dem Holy Shock, anstatt des Holy Shocks halt den Spot noch auf meinen rechten Maustast hat und ja, schade. Ne? Dann haben wir Brutalus halt...
Und Glück gleich. Ja, nee, aber wir haben wirklich ProQuest geradet. Wir waren, glaube ich, auch die Besten auf dem Server. Aber halt nicht weltweit warten, wenn nicht wirklich eine große Rolle. aber war nicht, wir waren auf jeden Fall nicht ganz so schlecht, das war schön. Und Sunwell ist auch immer noch meine Lieblingsinstanz, glaube ich, von aller Zeit in WoW. Ich mochte Sunwell wirklich. Bisschen viel Trash vielleicht, aber ne. Egal. Naja, und dann bin ich abgehauen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin bin. Ich bin aber weg von euch dann wieder. Und dann habe ich dich
FDH, eben glaube ich, damals.
Nee, ich bin nicht zu Fordort.
Nein, ich
bin zu Fordort. Vielleicht habe ich einfach... Ich habe einfach eine Pause gemacht und bin dann WoTLK
wieder angestiegen. Ich bin zur FDH rübergewechselt, nicht du, ich.
Ach so, du, ich dachte schon, ich wäre da.
Eigentlich als Retri, ich sollte mal Spieler sein, aber ich war so schlecht. Ich war so schlecht, dass ich irgendwann relativ schnell eigentlich nur noch der Screenshotter und Website-Betreuer war und drumherum. Und dann habe ich Guides relativ lange gemacht. Für alle möglichen Alvatar da gab es damals und für Gamona und für alle möglichen Seiten. Steve wird die damaligen Mitwettbewerber bestimmt alle noch kennen. Ich kriege sie, glaube ich, gar nicht mehr alle ganz zusammen. Und ja, und irgendwie kam ich dann von bei FDH immer mehr zum, wurde ich vom Retri zum, ja, kümmere dich mal um Management-Dinge und so, nahm dann quasi die Business-Karriere dahinter quasi seinen Lauf.
Ja.
Ja, dann haben wir Mana Flask und Gaming Insight gegründet, zwei Portale, mit denen wir damals da unterwegs waren. Und haben da relativ viel Content produziert. Da waren wir tatsächlich international auch mit ganz gutem Content am Start damals. Nvidia und die ganze Crew da um Kungen, die haben relativ viel Content geliefert damals. Die FDH-Jungs waren damals auch relativ erfolgreich und haben dementsprechend ja auch einiges zu beitragen können zu den Themen. Da war aber Livestreaming noch gar nicht so ein großes Thema, sondern mehr so, ja, written Content. Ne?
Genau.
Ja.
Aber nur um das einzuschätzen für Leute vielleicht, die noch nicht seit Classic BC dabei sind oder WoTLK, was das dann war. Also For the Hot war lange Zeit zusammen mit den Affenjungs die beste deutsche Gilde von ProQuest und Nihilum war halt das, was heute Limit ist jetzt mittlerweile oder was Method war.
Oder
Echo. Und Nvidia war dann
das Zeichen. Sinvori bzw. Tiara und Orkish Empire waren ganz am Anfang mit, ja.
Oh, das stimmt.
Korrekt. Die dürfen wir auch nicht vergessen, die waren extrem gut
vorne dabei. Das war PC, glaube ich, ne? Also es war Classic.
Die haben sich dann, also anfangs war es Orkish Empire und Tiara und die sind dann zu Sinvori zusammengedingst und waren auch, was den Progress angeht, ganz lange. Ich glaube, bis Burning Crusade zumindest waren sie weltweit top.
Es gab dann, glaube ich, noch auch Irai AOD.
Ja, ich wollte auch
Irai. Genau.
Die haben auch
viel. Die waren, glaube ich, die erfolgreichste Allianz-Gilde, ne? Das war, glaube ich, sonst war alles Horde.
Korrekt. Ja, dann gab es noch Illuminati, die waren auch mal eine Zeit lang ganz gut, die waren auf meinem Heimatserver, aber ich glaube, die haben nicht ganz so weit oben gespielt. Naja, und das hat sich dann alles irgendwann, es wurde halt immer weniger gefühlt, ne? Es wurde nicht mehr so ein Fankult drum gemacht, aber Nihilum und For the Horde sind halt schon, wenn man an die alte Zeit denkt, schon sehr, sehr große Namen.
Nihilum Namen, die man noch kennt, halbwegs, das denke ich auch.
Ja. Und was heute halt Method ist, basically, in einer gewissen Hinsicht, ne? Oder jetzt nicht mehr Method nach ihren Skandalen, sondern jetzt halt Echo und Limit. Nur damals gab es halt noch nicht, noch keine Streams und Co. Und alle haben für sich selbst vorgetried. Und maximal gab es mal ein Warcraft-Video.
Ja.
Gut, dann kam Mana Flask. Und
irgendwann
ging die WoW-Zeit vorbei. Nachdem du da das alles gemanagt hast, was ich weiß noch, Mana Flask war dann noch eine Standard-Anlaufseite für Guides und Co., eben weil es die besten Leute gemacht haben oder mit die besten. Und aber ich war da nicht mehr in WoW, von daher weiß ich nicht, was dann passiert ist. Aber ich habe dich immer wieder erlebt, dass du irgendwelche realen Sachen dann gemacht hast.
Also wir haben tatsächlich dann immer wieder wechselnd mit Agenturen gearbeitet. Wir haben für die ESL einige Dinge gemacht. Wir haben relativ viel mit Teams gearbeitet. Wir haben, League of Legends für Cloud9 solche Teams haben wir Content generiert. Wir haben ganz viel mit SK gearbeitet. Also wir sind recht viel rumgekommen. Wir waren dann in Riot Studios. Wir haben alle möglichen Videoproduktionen und Dinge gemacht, die sich so nach und nach immer, die mich hier so nach und nach immer mehr in das Business dahinter gebracht haben. Und irgendwie, kam ich da nicht mehr weg. Ne? Ich war also auf der einen Seite natürlich ganz traurig, dass man da nicht mehr so, ich sag mal, als Spieler in der ersten Reihe stand und die meisten First Kills und alles, was so contentmäßig lief, sah ich eigentlich immer nur als Zuschauer und als derjenige, der abnickt, ob es denn so okay aussieht und so raus kann. Aber da war ich dann auch glücklich drüber. Ich meine, weil das sind ja Dinge, die ihr beiden wahrscheinlich auch kennt. Selbst und ständig heißt ja selbst und ständig. Und wenn man dann aber auch noch der Protagonist ist und das Gesicht, dann hat man halt, dann hast du halt nicht mal die Möglichkeit, irgendwie Sachen abzugeben oder schwerer Sachen abzugeben, weil die Leute halt immer noch verlangen, dass man noch selber vor der Kamera sitzt. Und das war wo ich dann relativ schnell zurückgetreten bin und halt immer eher so die Sachen im Hintergrund gemacht habe.
Was ist dein Hintergrund? Also was hast du vorher gemacht, dass du dann das alles so umsetzen konntest, dass die Leute dich auch als Manager und als Producer oder was auch immer das dann war alles wollten?
Also ich bin technisch sehr versiert. Ich habe eigentlich ITler gelernt und bin sehr schnell und sehr viel in Video-Cuts, in Schnitt, in Übertragungs-Stream-Techniken reingekommen und. Ich habe dann damals auch mit ersten Kameras und ersten digital aufkommenden Videoschnittmöglichkeiten, ich will fast sagen, experimentiert, weil da gab es damals ganz wenig. Also die Firma Blackmagic hat früher Produkte gebaut, die dann halt so hier und da mal irgendwie am Start waren oder wo man noch wirklich wenig zu lesen konnte und viel rumprobieren musste. Und das haben wir quasi immer mehr ausgebaut. Wir haben zu unterschiedlichen anderen Branchengrößen Kontakte gehabt, die mehr im E-Sport unterwegs waren, also TechTV und damals war das dann noch eine überschaubare Gruppe von Leuten, die Bock hatten auf E-Sport. Und sind wir dann immer mehr ins Business dahinter gekommen und dann oder später halt auch zu der E-Sport Factory, die ich dann mitgebaut habe. Ich hatte eine kleine Auszeit auf Sylt und dann haben wir hier eine relativ große E-Sport und Gaming Location gebaut hier in Osnabrück. Weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt. E-Sport Factory, ich bin immer noch freundschaftlich verbunden mit den Jungs. Ein großes Bootcamp, wo wir das erste Mal tatsächlich auch wirklich ein aufwendiges Studio reingebaut haben, viel Übungsräume und Sachen drumherum. Und das war schon damals so das große oder ein relativ großes Vorzeigeprojekt, auch was Produktion und drumherum angeht. Und so bin ich dann da immer tiefer reingerutscht in die Szene. Ne? Da kam ich dann immer nicht mehr raus. Quasi.
Und E-Sport Factory, was ist das jetzt? Also das ist ein Haus, eine Location, wo...
Genau, 1100 Quadratmeter Location mit 17 Betten, mit 4, 5 Trainingsräumen, die voll ausgestattet sind, mit einem TV-Studio, mit 3 Räumen, mit allem großen Eventbühne, also alles, was man so haben möchte, um quasi als Amateur, Team oder semi-professionelles bis hin zu den Profiteams halt zu trainieren und sich zu treffen. So, das war so der Vorstoß da in die Richtung quasi. Es gab damals sicherlich hier oder da die eine oder andere umgebaute Tennishalle, wo dann wer gesagt hat, so und hier trainieren jetzt die Profis. Das war gefühlt immer alles so halbherzig. Und wir haben da damals mit einem Investor, der auch tierisch Bock drauf hatte, relativ viel Geld in die Hand genommen und haben eine sehr coole Bootcamp-Location gebaut, die jetzt tatsächlich auch aus der ganzen Welt bereist wird. Also die ganzen Profiteams kommen da wirklich viel und häufig, geben sich die Klinke in die Hand und trainieren da für alle möglichen E-Sport-Turniere.
Das ist aber nicht öffentlich, also das ist wirklich für Professionelle eher, oder?
Ja, da kannst du dich einbuchen. Also wenn du und Steve für Junggesellenabschied machen wollt und euch hier auch mit euren 5 Jungs da irgendwie einschließen wollt und das ganze Wochenende ein bisschen rumballern, dann könnte man das da machen. Ne? Oder wenn ihr
halt... Abschied.
Genau. Oder wenn ihr irgendwie ein schönes Turnier, am schönen Turnier teilnehmen wollt und wollt euch vorbereiten. Ganz oft hatten wir da auch asiatische Gäste oder Gäste aus den USA, die dann halt aus sich auf die Zeitzone einspielen möchten und so weiter. Also da waren dann schon relativ viel Betrieb. Ja.
Und das war wann?
Das war 2017, 2018, bis Oktober 2019 letzten Jahres.
Mhm. Genau, und jetzt gehen wir auf den nächsten Step zu, weil das hat ganz gut geklappt. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema eSport Arcade, was jetzt aktuell im Aufbau ist und was eigentlich, so wie ich es verstehe, eigentlich der nächste Schritt ist dann. Ne? Einmal genau. Die Location, sowas, was wir eigentlich noch nicht hatten, aber so ähnlich wie Take TV, nur größer für ganze Orks und Co. Und jetzt gehen wir auf den nächsten.
Kennst vielleicht das Experian in Köln? Das ist ein Konzept, was jetzt dann ähnlich oder in eine ähnliche Richtung geht. Also ich wurde angesprochen von der ECE aus Hamburg. Die ECE ist ein sehr großer, eigentlich der europäische Marktprimus für Kaufhäuser, Shopping Malls und die Verwaltung. Ja, das ist die Firma von Alexander Otto. Der Name Otto kennt man in Deutschland auch. Und die haben mich angesprochen, weil ich eben diese Factory gebaut habe und weil ich da Expertise mir angeeignet habe über die Jahre, was Locations und den Bau von Gaming-Dingen angeht. Und die haben mich angesprochen, sie würden gerne eine coole, innovative Gaming-Idee umsetzen in ihren Shopping-Malls, ob ich nicht mal vorbeikommen wollen würde und mich mal mit denen unterhalten. Ja, und so fing das dann an. Ne? Und dann, ich meine, dadurch half mir natürlich extrem, dass ich selber Gamer war. Und ich habe auch zwei Söhne, die beide so im gamingfähigen Alter sind, 11 und 14. Das ist, die bringen natürlich auch aktuellen Wind mit. Und man verliert dann nie so ganz die Bodenhaftung, was denn gerade gespielt wird und was dann so los ist. Und so kamen wir dann dazu, dass ich mit denen relativ viel und oft mich ausgetauscht habe. Und die dann irgendwann sagten, jo, das möchten wir machen. Ihr habt ja mal einen Planungsauftrag, macht mal. Und dann haben wir fast ein halbes, dreiviertel Jahr lang Konzepte gebaut. Und ja, die eSport Arcade war dann quasi das Ergebnis dessen. Und was da passieren soll, das kann ich auch sehr gerne zusammenfassen. Es ist also so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir in Deutschland viel zu wenig Anlauf, kontrollierte und darauf ausgelegte Anlaufstellen für Gaming haben. Wir sind in Deutschland eine Kultur von zu Hause Gamern und ganz wenig, wie das in anderen Ländern üblich ist, wie in UK oder in US, funktioniert bei uns, sage ich mal, diese Sports-Bar-Kultur nicht. Ja? Also alles Mögliche, was irgendwie für junge Gamer interessant ist, fehlt eigentlich hier in Deutschland. Und da wollten wir halt hin und die Leute bei der ECE, die haben halt relativ schnell auch eingesehen oder was halt eingesehen, die haben verstanden, dass man da einfach mal mit ein bisschen nachhaltig oder mit ein bisschen nachhaltigen Konzepten ran müsste. Und das haben wir quasi dann mit denen zusammen erarbeitet, sozusagen. Und wirklich von bis, ja. Also da gehen wir natürlich von Gaming Stations, wo du dich dran setzen kannst und was spielen kannst, aber auch hin zu Konzepten, die irgendwie für Gamer und auch für junge Gamer relevant sind. Schulungen, Events, Fortbildungen, alles Mögliche, ja. Wenn du jetzt also vorstellst, dass du zwei junge Kinder hast, dann kommst du halt auch an andere Probleme, die jetzt nicht unbedingt nur Gaming-spezifisch sind. Also wie clash ich denn den Jungler auf der Botlane, ist sicherlich mal eine Frage, aber wie gehe ich denn mit meinen Teammates um und wie bewältige ich dann die Frustration nach dem Verlieren? Und das sind alles so Themen, die, ja, die werden wenig behandelt. Ja, da gibt es auch wenig Tutorials für. Und das halten wir da sehr hoch. Also wir haben einen sehr hohen akademischen Anteil an unserem Programm da tatsächlich auch.
Wie viele, entschuldige Mike, dass ich habe dich unterbrochen. ich habe mir das wirklich intensiv angeguckt. Ich finde es höchst interessant. Ich habe lustigerweise im Vorfeld mit einigen Leuten über dieses Konzept diskutiert. Und also ich habe jetzt nur das Konzept gesehen. Ich habe natürlich ja keinen Einblick. Von daher, aber ich frage mich, also ich habe gesehen, in Hamburg seid ihr in der Hamburger Meile. Das ist irgendwie 10 Minuten von meinem Arbeitsplatz entfernt. Oder ist das da schon ready oder ist das,
wird das? Nein, das ist noch nicht ready. Also wir haben der erste Pilotstandort, an dem wir jetzt bauen, ist in Essen. Wir fangen also in Essen im Limbecker Platz an und haben ganz viele weitere Bereiche, die wir gescoutet haben, da habe ich viel durch die Gegend gereist, die ich mir auch alle schon angeschaut habe persönlich. Also ich war in Berlin, ich war in Stuttgart, ich war in Nürnberg, in Köln, in allen möglichen Städten und habe mir halt Fläche angeguckt, weil du kannst dir vorstellen, also die ECE, die verwaltet 194 Shopping-Center in Deutschland. Mhm. In der heutigen Zeiten und Corona-Zeiten gibt es da viel Leerstände, da wirst du mit Flächen zugebombt. Okay. Also du kannst wirklich viele Städte aussuchen und also die ECE möchte in die Top 10 bis Top 30 Städte Deutschlands mit solchen Stores. Ne? Das heißt, das sind so 500 bis 800 Quadratmeter große Stände, Shops in den einzelnen Malls, auf denen dann das Ganze permanent. Wie viel Quadratmeter? 500 bis 800.
500, okay.
Ja, 500 bis 800, genau. Also es soll immer ein Gaming-Teil geben, das heißt einen ein bisschen abgetrennten Bereich, wo halt die Gamer ja sich quasi einen Platz mieten können oder unter anderem auch eher spielen können tatsächlich. Also wir haben uns viel Gedanken dazu gemacht, wie dann auch junge Schüler und junge Spieler sich da wie die da an die Plätze kommen. Also man kann die natürlich ganz normal mieten, wenn man das möchte. Man kann aber auch über so ein Loyalty-System im Hintergrund, also ich sag mal, wenn du Freunde mitbringst, wenn du irgendwie so und so lange da warst, es gibt ein Achievement-System, darüber kannst du Punkte generieren und das kannst du dann eintauschen, entweder gegen Spielzeit oder gegen kleines Getränk am Rande oder was auch immer. Ja? Oder Rabatt auf Hardware und so weiter. Also
ich bin extrem skeptisch, Mike, wenn ich dir das sagen darf.
Sehr gerne.
Das klingt total fies, wenn man das jetzt so sagt, aber ich finde einfach dieses ganze Konzept so interessant. Und ich bin da total bei dir. Ich würde mir auch wünschen, dass es sowas in Deutschland viel gibt, weil ich auch ein Riesenfan, lustigerweise hast du genau das gerade angesprochen, ein Riesenfan von diesen amerikanischen Sportsbars bin. Also ich bin ich fahre jedes Jahr, also jetzt gerade nicht gerade natürlich in Corona, aber jedes Jahr ein, zwei Mal in die USA, weil ich da Freunde besuche. Und ich liebe das, in den USA in irgendwelchen Sportsbars zu sitzen, irgendwas Geiles, Fleischiges zu essen, mich in das Delirium zu fressen und dabei irgendwie, was weiß ich, Football oder Basketball oder so zu gucken. Ich liebe das. Und ich habe mich mal gefragt, warum funktioniert das in Deutschland nicht? Warum ist das so? Also ich habe es viele probiert, irgendwie hier in Bremen oder in Hamburg. Ich habe das schon mal, war da auch schon mal zu Gast. Das funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Die Deutschen haben diese Mentalität einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also vielleicht im Fußball maximal, aber das ist dann auch keine richtige Sportsbar, sondern irgendwie so, ich habe keine Karten fürs Stadion gekriegt und sitze jetzt in einer Kneipe, die in der Nähe des Stadions ist. So. Und
du sagst da den zentralen Punkt, Steve, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle.
Gar kein Problem.
Das ist der zentrale Punkt, was du gerade sagst. Du hast immer, das ist nie ein Gaming-Umfeld, in dem du dich bewegst, sondern immer, wenn du den Gamer rausloggst oder wenn der Gamer irgendwo hinkommen soll, dann ist es entweder die Gamescom, also irgendeine Messe. Ne?
Ja.
Da kommt er in Scharen. Oder er muss irgendwie in eine Umgebung, die eigentlich nicht für ihn gemacht ist oder nicht für ihn gedacht ist. Ne? Also in Sportsbars, in irgendwelche großen Arenen. Das ist auch fein, in einer großen Arena zu sitzen und sich E-Sport anzugucken. Mal für so, aber das machst du ja nicht. Also du fährst ja nicht 3 Stunden irgendwo hin auf dem Freitagabend, machst das mal eben für ein Bierchen und fährst dann wieder nach Hause. Das ist maximal aufwendig für die Leute. Mhm. Ja. Wenn du E-Sport und Gaming erleben willst in Deutschland, dann fährst du nach Köln oder nach Berlin und bist halt lange unterwegs. Du hast keine Möglichkeit in Bremen oder in Kassel oder in irgendeiner Stadt, die jetzt nicht unbedingt Gaming Center ist oder Gaming Zentrum, Gaming zu erleben, glaube ich. Ja. Also es muss viel mehr lokale, regionale Aktivierung geben und Möglichkeiten geben für junge Spieler, weil eben nicht alle jungen Spieler irgendwo in eine fremde Stadt fahren können, sondern maximal in ihrer Stadt irgendwie was annehmen. Ne?
Mhm. Ich glaube, was Steves Punkt war und was auch ich so sehe, ist, wollen die Gamer das wirklich?
Das ist der Punkt,
Wollen die wirklich, also möchte ich als, okay, ich bin ein Nerd, ich gehe eh nicht raus. Aber sagen wir mal, Leute,
die weniger nerdig sind. Das finde ich ein super Argument eigentlich, Enclaves. Also wir Gamer sind alle Stubenhocker. Warum soll ich meine Wohlfühlzone verlassen irgendwie und ein E-Sports-Event verfolgen in Anführungsstrichen Sportsbar, wenn ich es zu Hause über Twitch machen kann, Mike? Weißt du, das ist so mein Punkt, den ich
absolut. Da hast du vollkommen recht. Ja. Also wir erleben genau das jetzt gerade bei uns auf dem Twitch-Kanal. Ja, wir haben angefangen im Zuge dieser ganzen Umsetzung dann jetzt einen Twitch-Kanal aufzubauen und ein bisschen zu streamen. Und die Leute freuen sich total darauf, unsere Livestreams aus der Arcade zu schauen. Also wir haben in der Arcade, da kommt ein Studio mit rein. In Essen, genau. Es kommt in jeder Arcade, kommt ein Studio. Okay. Also ein großer Raum mit Glas davor. Davor hast du so Lounge-Bereich, Chill-Out-Area. Und du kannst dich da hinsetzen mit einem Bierchen und kannst dir den Livestream quasi live angucken. Vor den Augen desjenigen, der das streamt. Ja? Und die Leute, wir versuchen sehr viel auch die ein bisschen uns Meinungen einzuholen von den Leuten. Viel von denen sagen tatsächlich, die würden total gerne rausgehen auf ein Bierchen, weil es eigentlich nett ist, sich auch im Real Life mit wem zu unterhalten. Das ist natürlich klar erstmal der einfache Weg, zu sagen, man setzt sich ins Discord, aber so diese Geselligkeit und diesen, man trinkt ein Bierchen zusammen und schaut sich Dinge an. Also du willst ja nicht nur ein Turnier erleben und Livestream, sondern wir haben einen Retail-Handel mit drin. Das heißt, du kannst dir da Hardware angucken. Du kannst da an Spielevents teilnehmen. Also wenn jetzt ein Publisher ein neues Spiel rausbringt, dann kannst du das da anspielen mit Entwicklern vor Ort, mit irgendwie Gewinnspielen und allen möglichen Themen. Also wir haben ganz oft wechselndes Programm und wenn ich oft meine, da meine ich, das sind 10 bis 15 Events im Monat, die da stattfinden. Ja, also du hast da wirklich also 4-5 Mal die Woche hast du da abends Programm. Ja, und das ist das, was es, glaube ich, cool macht. Klar kannst du alles dir im Livestream angucken zu Hause. Und das ist für viele Teile auch schön und angenehm. Aber das, was es so an weiteren Aktivitäten gibt, sich einen großen Influencer angucken, wie er da was dazu erzählt, wie man denn auf YouTube groß wird. Oder jemanden, der dir was dazu erzählt, mit welcher Kamera kann ich denn am besten Vlogs aufnehmen? Oder welches Livestream-Setup brauche ich, mit welchem Mikrofon und so weiter. Also Technik-Workshops oder ja, erziehende Dinge.
Kann ich als Streamer auch sagen, hier irgendwie, ich habe was weiß ich für Zuschauer, ich möchte jetzt irgendwie in eurem Arcade irgendwie heute mal streamen?
Na klar, Logo.
Das geht? Ja. Also auch, klar, habt ihr auch die technischen Möglichkeiten dazu, oder?
Absolut. Ja, du musst deinen Stream-Key eingeben und los geht's, klar.
Okay, das heißt, ihr habt richtige Streaming-Plätze da auch?
Auf jeden Fall. Da ist ein Streaming-Studio drin und du kannst dich da hinsetzen, genau. Und so genauso machen das tatsächlich auch, unterschiedliche Anbieter und unterschiedliche Hersteller zu Streams. Also du kannst dir vorstellen, dass es das Streaming jetzt erweitert um Live-Publikum und um Place to be und um Location, wo ich auch mal mit einem Bier sitzen kann, ein bisschen tuscheln mit meinen drei Kumpels auf dem Freitagabend oder wir spielen mittwochs Karaoke, sobald sich die CMA-Geschichten hier lösen lassen, kann man halt mal wieder Karaoke singen oder es gibt mal einen klassischen Brettspielabend, wo man halt eben nicht digital daddelt, sondern analog, ja, oder also alles, was so an Event-Ideen da ist, das kann man da stattfinden lassen.
Wir haben das Problem, wir hatten ja früher ein schönes, großes Studio irgendwie, jetzt ist bei mir alles sehr viel kleiner geworden. Und wir hatten jetzt irgendwie letztes Jahr, als Classic Release wurde, haben wir dann die Studiosendung in Anführungsstrichen aus meinem Garten gemacht. Und dieses Jahr ging das halt nicht irgendwie. Und ja gut, wegen Corona. Aber wir suchen seit Ewigkeiten eine Möglichkeit, mal, wenn ein größeres Event ansteht, irgendwie eine schöne Sendung mit der ganzen Crew zu machen.
Und da bist du ja nicht alleine, Steve. Also seid ihr beiden natürlich herzlich eingeladen zur Eröffnung beziehungsweise zur Pre-Eröffnung. Da könnt ihr euch das Ganze dann natürlich selber mal angucken. Also, ne, das hier mit.
Wann startet ihr denn in Essen? Steht ihr schon fest oder ist jetzt durch Corona gebremst?
Im März.
Okay.
Wir sind jetzt also wirklich auf der Fläche und bauen und so um März herum wird das eröffnet.
Wie ist denn euer...
Das Corona hängt da natürlich auch ein bisschen mit zusammen, ja, aber in die Richtung
geht. Wie ist denn euer Zeitplan in Bezug auf die anderen Städte oder ist das alles noch... Zukunftsmusik.
Also wir werden noch in 2021 weitere Städte dazu announcen und anfangen zu bauen. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie wir, wie viel wir nachjustieren müssen. Also du kannst dir vorstellen, das sind jetzt basiert natürlich schon auf einigen Erfahrungswerten, aber auch auf Sachen, die du ausprobieren musst und wie viel Retail-Bereich ist jetzt nachher cool. Ja, also feiern die Leute das, Mäuse, Tastaturen auszuprobieren oder irgendwelche Gegenstände, die man halt eigentlich lieber sehen will. Ein Merch willst du eigentlich eher in die Hand nehmen irgendwo, um es mal auszuprobieren. Passt die Größe, wie ist das Material oder ein Stuhl. Überleg dir mal, was für ein Riesenthema Gaming-Stühle sind und du kannst nirgendwo in Deutschland kannst du dich mal auf die 4-5 großen Hersteller nebeneinander hinsetzen. Das geht nicht. Ja. Und alle sowas möchten wir halt anbieten und es hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie viel wir da nachjustieren müssen. Also ist der Eventbereich zu klein, ist der Eventbereich zu groß, ist der Retail zu klein, zu groß, kommen die Themen so, wie wir sie uns vorstellen, an. Aber abhängig davon möchten wir dann sehr schnell, also in den nächsten 3 Jahren, 10 Stores ist so das heroische Ziel.
Okay. Und die Liste, die ich jetzt gesehen habe, das Konzept, ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich habe nichts gespoilert, weil da schon einige Locations drinstehen, darf man das sagen? Oder sind die, ich habe schon Hamburg geteasert jetzt gerade, oder ist das alles noch inoffiziell?
Das ist noch nicht ganz offiziell, was da drin steht. Du kannst dir aber vorstellen, dass die ECE als Hamburger Unternehmen natürlich auf jeden Fall in Hamburg was haben möchte. Ja. Und es hat jetzt einfach nur Investor- und Zeitgründe, dass wir in Essen anfangen, weil da die Location schon so sehr weit war tatsächlich und der Investor da auch super viel Interesse an dem Thema hat. Und da, ja, also da wird einiges hinterherkommen jetzt noch an weiteren Standorten. Ne?
Also ich glaube, das Potenzial gerade in der heutigen Zeit und immer Wachstum für Streamer ist halt insane. Da sehe ich halt wirklich, ne, weil wir sehen ja, was bei der Gamescom und bei der DreamHack passiert. Und du könntest noch 10 weitere Messen im Jahr machen, ohne Corona, die alle voll werden würden. Also, und dann kannst du noch 20 machen. Von daher.
Ja, und du, für gerade so nicht die riesengroßen Streamer, ja, also ein Gronkh wird im Zweifelsfall jede Location voll machen können. Aber wenn du jetzt, du möchtest ja auch vielleicht mit 10.000, 20.000 Followern möchtest du dein Community-Treffen mit 100 Leuten machen können. Das kannst du jetzt nicht. Ja, da gibt's nichts für. Oder du nimmst wirklich immense Kosten auf dich und hast wirklich Probleme, halt eine Location zu finden, die entweder ist sie geeignet, habe ich da das passende Internet. Du musst ja auch ein bisschen technische Gegebenheiten haben, um tatsächlich auch das Live-Publikum teilnehmen zu lassen und auch so, ich sag mal, die Hygienefaktoren zu haben, dass du auch wirklich cool cooles Event veranstalten möchtest und kannst. Mhm.
Das sehe ich super. Und ich sehe auch den Retailhandel, weil ich meine, wo gehst du, wie du eben gesagt hast, mit den Gaming-Stühlen? Du kannst ja einfach nirgendwo testen. Also wenn du Glück hast, steht einer im Mediamarkt rum oder so, ne? Aber das sehe ich auch. Was ist der normale? Also du sagst, es gibt sehr viele Events. Das ist natürlich klar. Aber was ist der normale Abend in der Arcade? Also wenn da kein großer Streamer ist oder mittelgroßer Streamer und wenn keine Organisation es irgendwie eingebucht hat, was ist der normale Abend oder der normale Tag? Also das Kind kommt momentan aus der Schule und sagt mit seinen Kumpels, ich möchte zur E-Sport Arcade. Was ist genau dann da?
Also der kann kommen, der kann sich über eine App einen Platz reservieren für sich und seine zwei Kumpels von 15 bis 17 Uhr. Möchte ich Fortnite spielen mit meinen beiden Boys oder was auch immer. Das kann er sich reservieren. Dann kommt er hin, kriegt eine Platte, die er vorher in seinem Rechner gehabt hat. Also es gibt so VIP-Kunden, die können dann kriegen ein eigenes SSD, sodass du alles eingerichtet hast. Wenn du Neukunde bist, musst du das natürlich einrichten. Da kannst du dir Getränke dazu bestellen und nebenbei laufen halt Game-Trailer, unsere eigenen Streams, je nachdem, was ansteht. Also wie gesagt, an jedem zweiten Abend hast du irgendein Event. Das heißt, du hast entweder, ich sag jetzt mal, Mittwochs-Karaoke, Donnerstags hast du irgendwie Offline-Brettspiele. Auch sowas kann man witzig streamen tatsächlich. Ja, also weil du kannst, wisst ja alle, natürlich nicht nur Computer-Games schön inszenieren, sondern auch Offline-Aktivitäten witzig inszenieren. Und der durchschnittliche Abend ist wahrscheinlich einen Abend in Ruhe sitzen, daddeln, Bierchen trinken, nichts machen. Das geht auch nicht bis Mitternacht, sondern dann bist du wahrscheinlich auch ja, irgendwie um 8 oder um 10 machst du da die Bude zu, je nachdem, was los ist. Oder du hast halt ein Event. Du hast das FIFA-Turnier, den Qualifier für League of Legends 1-on-1-Shootout oder weißt, oh, diese Woche war WoW-Release, wir haben da das und das an Content oder wir haben gerade eine Gilde da, die hier irgendwie den neuen Content spielt oder you name it. Ja, also alles Mögliche, was so Spieler interessieren könnte, findet halt da statt.
Ist die Mall oder ein Einkaufszentrum nicht ein vergleichsweise schlechter Ort für, also so wie ich Einkaufszentren kenne, machen die ja um 20 Uhr meistens zu oder später.
Das haben wir natürlich mitbedacht. Also unsere ganzen Locations haben einen separaten Zugang immer.
Okay.
Das heißt, wir kamen immer Open, so lange wie wir möchten. Und wenn man das ausschließt, das war der einzige Standortfaktor, der uns gestört hat, wenn du das ausschließt, ist eine Mall wieder ein sehr geiler Ort, weil du musst dich nicht um das Teure kümmern, nämlich um Food. Ja, es gibt immer einen Food Court und Toiletten und den ganzen Kram hast du immer alles in der Mall. Aber du hast viele Parkmöglichkeiten, du hast die Möglichkeiten, auch viel Laufkundschaft tatsächlich natürlich aus der Mall zu akquirieren, weil auch in der Mall laufen natürlich viele Leute rum, die das interessiert. Der durchschnittliche Gamer ist jetzt ja nicht 15, sondern irgendwie paar 30. Also man vertut sich da immer, wie alt denn so ein Durchschnittsspieler ist. Ja, aber
ja. Also ja, nee, das wär ein Kritikpunkt gewesen, weil wenn ich dann denke, ich meine, super geil, Viewing Party ist dann Samstag, Sonntag League, LCS oder
genau.
LEC. Und das würde aber ja am Abend erst starten. Dann wäre es ein bisschen doof, wenn ihr zuhättet.
Nein. Also wir haben natürlich wir haben die Möglichkeit, 24/7 aufzuhalten, wenn es sein muss.
Okay, das ist cool.
Ja.
Die Frage, die mich immer noch stellt, ist, ob die Zielgruppe in Deutschland groß genug ist dafür. Also es klingt super geil, was du erzählst. Aber die Frage ist, irgendwie, ich weiß von Take irgendwie, zu dem ich eine längere Zeit irgendwie engeren Kontakt hatte, dass, ich meine, das ist natürlich eine andere Dimension, das ist natürlich alles ein bisschen kleiner, was Take macht. Aber das ist Take TV halt irgendwie, was ja, sagen wir mal, zumindest von der Grundlage ein ähnliches Konzept ist, dass es für die halt echt schwierig ist und dass die irgendwann anfangen mussten, wirklich ihre Location zu vermieten, weil die das sonst finanziell nicht stemmen konnten. Ne? Also das heißt, die hatten Schwierigkeiten. Und wie gesagt, es klingt total geil alles irgendwie. Für mich auch total interessant, mal ein schönes Event machen zu können irgendwie mit meiner Community. Klingt total super. Aber ich frage mich, wie das sich rechnet für euch. Weil so eine Fläche ist ja groß. Gut, ihr habt nun den Mall sowieso betreibt als Investor. Aber ja, also die Frage ist, ob sich das in der Dimension, wie du ja plant, ob sich das refinanziert. Das finde ich extrem spannend.
Also ich kann natürlich dir jetzt so gerne nicht das heute in so einem kurzen Podcast nicht unseren ganzen Businessplan ausmählen. Aber ich will mal so sagen, er hat dafür gereicht, dass eine der größten Immobilieninvestoren in Deutschland, die in Zeiten wie diesen einen siebenstelligen Betrag gibt. So überzeugend ist das Konzept. Von daher scheint was zu laufen an dem Ding. Also wir sind, sicherlich legen wir einiges an Refinanzierungsmöglichkeiten auf den Retail. Das darf man überhaupt gar nicht oder wollen wir auch überhaupt gar nicht verstecken. Natürlich möchten wir da Sachen verkaufen. Und darüber refinanzierst du natürlich einen Teil deiner Kosten. Das, was du da verkaufst, ist aber, glaube ich, A, sehr nah und ehrlich der Zielgruppe gegenüber, weil wir tatsächlich wirklich mit jedem großen Hersteller für Gaming-spezielle Hardware und für Peripherie und für Merch und für Dinge drumherum arbeiten. Und ich glaube, dass auch da tatsächlich die Landschaft in Deutschland sehr langweilig ist. Was der GameStop macht, weiß ich nicht, kann ich nicht verstehen. Die hätten eigentlich das Potenzial gehabt, in den letzten 15 Jahren irgendwie aus ihrem angestaubten, wir verkaufen gebrauchte PC-Boxen rauszukommen.
Das sind doch nicht Insolvenzen, ist eh ein Wunder.
Wundert mich wirklich,
gesehen, ja. Oder?
Also, ja, ich weiß nicht, was das ist. Da sitzt aber immer. Ja, ganz fürchterlich. Und dabei hätten die eigentlich viel Potenzial, weil die haben genau dieses aufgebaute Filialnetz schon. Verstehe ich überhaupt nicht. Was so im Mediamarkt Saturn passiert, ist an vielen Stellen auch nicht unbedingt liebevoll. Also im Experian in Köln vielleicht ja, weil sie da jetzt eine große Vorschau, ein große Vorzeigeding gebaut haben, das, was übrigens natürlich Take gebaut hat, und ich bin mit Dennis da auch im regelmäßigen Kontakt zu genau diesen Themen, weil wir uns auch da sehr viel austauschen. Mhm. Mediamarkt macht das in den Märkten, glaube ich, nicht cool. Also es gibt so diese ein, zwei anspielbare Stationen im Mediamarkt, der wird meist belagert von jungen Mitbürgern, die da irgendwie auf der Räuberleiter vorstehen und irgendwie versuchen, das Spiel durchzuspielen. Und dann hast du eingeschweißte Boxen im Standardregal, die jetzt auch nicht unbedingt hip sind und toll was hermachen. Also als Gamer feiere ich das jetzt nicht unbedingt, durch den Mediamarkt zu laufen und da zu denken, und hier shoppe ich jetzt und gucke mich mal um, was mich denn interessieren würde. Bei uns kannst du dir vorher überlegen, okay, ich will eine Razer und eine Corsair-Tastatur gegeneinander halten, dann nehme ich die beiden mit, spiele mit der einen eine halbe Stunde, mit der anderen eine halbe Stunde, und dann entscheide ich mich, was ich kaufe. Ja? Und das ist halt schon irgendwie ein anderes Erlebnis und irgendwie cooler als in den Verbrauchermärkten.
Plant ihr auch, Leute einzukaufen? Also Streamer oder Persönlichkeiten? Ja. Kommt ihr, also ich meine, das wäre natürlich, ne, ich meine, die kleinen Streamer, die kommen wahrscheinlich freiwillig und sagen, hey, einmal im Jahr Community-Treffen auf der Gamescom. Ach, das ist okay, aber jetzt ist ja, ich wohne in Frankfurt zum Beispiel, also ich würde es nicht tun, aber andere Leute eventuell, und die sagen, keine Ahnung, ich kann ja einmal im Monat Community-Abend in der Arcade machen und mache da meinen Stream. Ja. Das werden die Größeren wahrscheinlich eher nicht machen, aber das ist ja auch eine Option, um für Promotion zu sorgen, dass ihr dann, keine Ahnung, eben Kronk theoretisch mal reinholt in eine größere.
Also wir veranstalten in der, oder haben in der eSport Factory jetzt im zweiten Jahr in Folge das Friendly Fire veranstaltet. Also ja, ich bin da nicht mehr Teil der Factory, aber das hat da stattgefunden. Das heißt, die großen Streamer wissen sehr zu schätzen, was es wert ist, eine fertigstehende Production zu haben, ohne jetzt alles mitbringen zu müssen. Und die Möglichkeiten sind halt einfach da für sowas. Ja, und ich glaube, dass, oder ich bin sehr überzeugt davon, weil ich mit vielen von denen Kontakt habe, ob es jetzt die Agenturen drumherum sind, mit denen man in Kontakt steht, oder die Influencer selber, dass auch die Influencer genau diese Plattform brauchen. Also auch größere Influencer finden es total super, wenn ihr neues Buch rauskommt oder ihre neue Merch-Serie, oder wenn sie eine Aktivierung, was natürlich viele selber machen, ein Placement spielen, dann kannst du es entweder von dir selber ausspielen, aber sobald du irgendwas mehr hast als deine eigene Umgebung zu Hause, bist du auf der Suche nach was. Ja? Und am allerschlimmsten wird es, und das ist das, wo ich finde, wo es dann richtig cool wird, dass die ECE selber verstanden hat, dass sie auch selber solchen Content spielen muss. Das heißt, sie wird selber hingehen und Turniere veranstalten, Leute gegeneinander spielen lassen, Influencer einladen, die dann halt aus unterschiedlichen Städten gegeneinander spielen, bis hin zu einem in 3, 4, 5 Jahren Liga-Aufbau, dass du halt nachher Stadt gegen Stadt in unterschiedlichen Spielen spielen kannst. Ja, aus eben der Arcade heraus. Die haben die Finanzpower, sowas zu machen, und die haben auch den Innovationstrieb, sowas zu machen, weil ein Kaufhaus ist jetzt nicht unbedingt Anlaufort für junge Leute aktuell in Deutschland. Wenn du jetzt aber mal 20 Jahre zurückguckst, und Steve ist großer US-Fan, eine Arcade Hall in den USA und eine Mall in den USA ist ein Place to be. Der ist hip, da hängen junge Leute rum. Ja? Und das müssen die Leute wieder, müssen die Mallbetreiber hier wieder herstellen, oder haben natürlich ein großes Interesse, das wiederherzustellen und da sich coole Konzepte zu überlegen. Von daher möchten sie da hinterher.
Also ich sehe das Potenzial. Nicht für mich persönlich, wie gesagt, aber für viele Streamer, ich kann es mir wirklich vorstellen. Auch für Steve zum Beispiel. Also ich meine, wenn in Bremen eine Arcade wäre irgendwann, oder jetzt
für viele in Hamburg. Ja, in Hamburg mittlerweile.
Ja, jetzt bist du in Hamburg. Ja. In Hamburg, und ich stelle mir vor, dass Steve dann sagt, keine Ahnung, Studio habe ich zwar nicht mehr, aber einmal im Quartal machen wir da Abend und mieten uns das Ding.
Kommt doch an, wie teuer das ist. Ne? Das
wird ja genau.
Das muss nicht mal sehr teuer sein, ehrlich gesagt, weil viele von dem, was wir machen, machen wir ja immer noch. Also ich sag mal, du verdienst, das brauche ich keinem erklären, der in der Gastro arbeitet, du verdienst an Getränken. Das heißt, wir haben da eine riesengroße Theke, wir arbeiten mit allen großen Herstellern zusammen, wir haben einen Bierverleger, der uns sponsert, wir haben einen Energy-Hersteller, der uns sponsert. Also ich verdiene trotzdem Geld, obwohl jetzt Steve da eine Veranstaltung macht, weil natürlich immer noch mein oder unsere Location da an Bord ist und weil halt immer noch unsere Partner präsent sind und weil das halt auch ein Event in der Reihe dessen ist, was diese Location cool macht und zu dem, was es eigentlich sein soll, nämlich ein cooler Place für Gamer. Ja?
Und ja, da gehen halt noch ein paar Leute mit dem Headset raus, weil sie sagten, ach, ich wollte eins kaufen und dann lohnt sich's eventuell. Ja.
Also ich kann das
Konzept zumindest verstehen.
Ich hätte da mega Bock drauf, irgendwie, wenn es sowas in Hamburg gibt und wenn du sagst, die ECE ist sowieso in Hamburg irgendwie und wenn da was startet irgendwie und die Möglichkeit bekomme, irgendwie einmal da pro Monat so eine Show zu machen, hätte ich mega Bock drauf, wäre ich sofort dabei, würde ich meine Crew dahin dingsen und für mich wäre das sehr interessant. Ich hatte da mega Bock drauf. Die Frage ist, die ich mir stelle halt, würde es die Jugend oder wenn es die Gamer annehmen? Da bin ich mir halt nicht so sicher, ob das lukrativ ist. Aber der Mike scheint ja so überzeugt von dem Konzept zu sein, dass ich mich da gerne vom Gegenteil überzeugen lasse. Ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt. Also von mir aus kann das gerne mega Erfolg werden. Ich habe da kein Problem mit.
Ja, also ich habe natürlich auch den Stein der Weisen nicht in der Tasche, um Gottes Willen. Die ECE bezahlt diesen Versuch, dass soweit zu etablieren und wir sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut vorbereitet, weil wir wirklich ein Jahr lang jetzt Partner akquirieren, Konzepte erstellen, uns wirklich ins Detail überlegen, was wir da veranstalten wollen. Und die stehen da alle hinter und man muss jetzt auch ehrlich sagen, und das ist natürlich was wir aus geschäftlicher Sicht lange unterschätzt haben, aber was tatsächlich so ist, so ein Riesenladen dahinter hat natürlich auch Strahlwirkung. Ja, das heißt, du wirst viel ernster genommen, wenn da so ein riesen Immobilienentwickler hintersteht, als wie wenn wir drei jetzt losgehen würden und sagen, wir mieten uns jetzt eine Tennishalle, kratzen irgendwie 25.000 Euro zusammen und versuchen mal, ob wir die Gaming-Hallen GmbH bauen, ja, und ob vielleicht verkaufen wir da 5 Colas. Also so ist es halt nicht, sondern es ist halt schon sehr viel langfristiger ausgesetzt, sehr viel größeres Invest und sehr viel cooleres Gesamtkonzept. Wohlgemerkt auch digital integriert, auch das gehört natürlich dazu und ist Teil des Ganzen. Also eine App, ein Livestream-Channel, deine Social-Media-Reichweite so auszulegen, dass die Leute auch verstehen, was da passiert und es cool finden, Teil dieser Community zu werden. Das ist, glaube ich, das beflügelt. Ja, und wir sind auch sehr überzeugt davon, dass dieses Gesamtkonzept ziemlich gut aufgeht. Ja,
ja, spannend. Super spannend.
Ja.
Find's auch.
Das heißt, wir sind in diesem Fall eine Agentur, wo du Teil von bist und die mit der ECE da zusammenarbeitet oder wie verdienst du daran irgendwie? Du bist jetzt für die Konzepterarbeitung zuständig, oder?
Genau. Okay. Ich bin quasi E-Sport-Berater mit eigener Agentur, E-Sport und Gaming-Berater und wir haben denen diese Konzepte erarbeitet, das haben die bezahlt und wir sind jetzt natürlich quasi mit der Umsetzung betreut. Das heißt, wir sind sowohl Teilhaber als auch Durchführende da, ja, und sind dafür verantwortlich, dass die ganzen Konzepte da entsprechend umgesetzt werden, dass die Partner rankommen, dass das alles soweit läuft und die ECE stellt halt Räumlichkeiten und beteiligt sich an den Kosten, wenn man das so
Limbecker Platz Essen, sehe ich richtig, ne?
Korrekt.
Im März, okay. Im März habt ihr also zumindest der Plan, wenn Corona euch keinen Strich durchrechnet, dass ihr im März öffnet, ne?
Ja, genau, auf 14 Tage genau will ich es nicht sagen. Okay. Es wird wahrscheinlich auch so ein bisschen schleichend, aber so in die Richtung läuft das. Mhm, genau.
Okay. Ja, wenn du mich
einlässt,
komm ich mit der Kamera vorbei und mache einen schönen Vlog von der Eröffnung.
Ja, kaum mehr, natürlich, klar.
Alles klar, cool.
Das ist gar kein Thema.
Nochmal eine Frage irgendwie, wenn ich mir das euer Konzept so angucke, ne? Also diese Möbel, die da in diesen ganzen Artwork, oder also das Concept Arts, würde man sagen.
Ja, genau.
Gibt es die? Baut ihr die selber? Kann man die kaufen? Zum Beispiel diesen Studio-Table finde ich so geil und ich bin gerade so, so am Suchen nach einem neuen Schreibtisch hier für Stream und so im Handel kriegst du nur Scheiße. Ich versuche gerade mit meinem Schreiner irgendwas auszumachen.
Sowas bauen wir selber. Also wir haben den charmanten Vorteil, dass wir, und das ist auch wieder einer der großen Vorteile, wenn du mit einem großen Immobilienentwickler zusammenarbeitest, wir können auf ein riesig großes, super kreatives Team von Architekten zugreifen. Und mit denen zusammen haben wir die ganzen Layouts entwickelt, haben wir die ganzen Möbel entwickelt. Die sind alle schon im Bau, das heißt, der Tischler sitzt da schon dran und baut genau diese Möbel. Da wird jetzt auch in der Arcade auf der Website in Zukunft ein bisschen mehr kommen, wo man sich eben diese ganzen Concept Arts auch anschauen kann. Also diese momentan noch nicht public, wo man dann auch ein bisschen genau verfolgen kann, okay, was passiert da? Wir machen, wie du gerade sagst, wir laden jetzt so peu à peu Leute ein, die dann mal durchgehen, mal vloggen, dass wir mit denen ein bisschen sprechen. Wir hören uns Meinungen dazu an. Und wenn du Bock auf so einen Tisch hast, ja, da muss man halt mal reden. Also wir können sicherlich da Kontakt zum Tischler herstellen und können wir dir sicherlich ein paar coole Dinge zukommen lassen. Das kriegen wir bestimmt hin.
Geil.
Fand den auch sehr cool, deswegen haben wir den so gebaut.
Also so ein Dreieck nicht kann zu einem hin,
sondern von einem weg.
Die Community kann das Ding natürlich nicht sehen, aber was ich so geil finde, ist auch dieser in den Tisch eingelassene Monitor, den du auch noch vom Winkel her irgendwie anpassen kannst. Finde ich richtig cool.
Ja. Ja, ist jetzt für die Podcast-Zuhörer natürlich ein bisschen schade, sich anzuhören, wie wir von irgendwelchen Bildern schwärmen, aber das wird in den nächsten Wochen kommen, also da können wir auch, da update ich euch gerne nochmal oder wenn wir da irgendwie nochmal in den nächsten Monaten irgendwie ein Follow-up haben, wo man dann sagt, komm, da spricht man nochmal drüber oder man schaut sich irgendwelche Sachen an, sehr gerne. Also wir sind da sehr, sehr hinterher, natürlich auch eben auf die Community und auf die Leute zu hören, die uns da Input geben, weil es natürlich nicht ein Platz für sein soll, wo ich mich reinstellen kann und sage, ist das geil, sondern die Leute müssen es natürlich geil finden und feiern, die dann da hinkommen und deswegen muss das natürlich auch für Influencer und für auch mittlere Veranstalter und nicht nur die Riesenkunden funktionieren und das ist das, was wir da machen wollen. Ne?
Wie viele von diesen Studio, wie gesagt, wir gerade in eurem Concept Art drin, wie viele von diesen Studio-Plätzen habt ihr? Weil ich sehe gerade irgendwie so ein Greenscreen und so und das ist wahrscheinlich das, was so der 0815-Streamer dann bei euch so streamen soll. Wie viele von diesen Plätzen habt ihr? Also
Von diesen Streamingplätzen ist momentan ein großer Raum und so ein, zwei Einzelmöglichkeiten, dass du in einem Nebenraum da halt noch was so aufbauen kannst, je nach Event. Fand es jetzt nicht geil, wenn so 6, 7 Streamer gleichzeitig aus der Location online sind. Okay. Das soll ja kein Studio sein, sondern immer noch so zum Zuschauen. Also ich schätze mal, wenn du so 1, 2 unterschiedliche Setups hast, dann bist du auch eigentlich durch. Okay. Also da jetzt mehrere gleichzeitig ist, glaube ich, unsexy in so einer Location.
Aber dann könnte es ja relativ schnell sein, dass die Leute, wenn sie sagen, ich finde das geil, irgendwie zu streamen mit einer Audience, dass diese Plätze halt dann relativ schnell ausgebucht sind. Ne? Dann kommt da jeder.
Ja, klar. Ja, Logo. Ja?
Okay. Ja. Dann braucht man E-Sport-Arcades.
Geht sich doch aus. Naja, aber das Schöne ist ja, du kannst dir nachher den Ort aussuchen. Und ich habe tatsächlich schon Gespräche geführt, wo Leute sagen, hey, wir würden gerne eine Roadshow machen. Also von Ort zu Ort. Und ich würde gerne mal da was zeigen. Es gibt Leute, die, keine Ahnung, stellen ein Buch vor. Oder wir sind mit einem großen Filmverleger im Kontakt, der sagt, hey, ich möchte meine Trailer-Shows in dieser Location abfeiern. Oder you name it. Also die Ideen, die Leute mitbringen, sind ganz großartig und wir sehen uns da natürlich als auf Gamer ausgelegtes Tool so und als Event-Location, aber wir leben natürlich auch davon, dass dann nachher die Firmen, die mit Gaming zu tun haben, auch ihren coolen Content dahin tragen und bei uns quasi dann genau diese Möglichkeiten nutzen. Ja, und das ist das, was wir da ganz gut ermöglichen.
Wenn wir jetzt bei Essen bleiben, weil das ja als erstes eröffnet wird und da schon die ganzen Infos vorliegen, wie viele Leute passen dann da rein, also als Audience? Wenn ich da hingehen würde und sage, hey, ich habe hier Community-Treffen und ich streame dort einen Abend, wie viele kommen rein?
Da gibt's 3 bis 4 Antworten zu. Das hängt jetzt davon ab, ob du das aus eventtechnischer Sicht siehst, dann sind es 198, weil ab dann brauchst du nämlich Sanitäter und diesen ganzen Dingen. Wir wollen keine Großveranstaltung sein. So, wenn du das aus räumlichen Gründen siehst, dann würde ich sagen, du so ab 100, 110 ist auch dann voll, wenn du da Publikum hast. Wenn du das aus Corona-Sicht siehst, dann sind 15 Quadratmeter pro User, dann bist du bei 50 voll. Wir können da noch ein bisschen wegräumen. Ihr habt ja gesehen, dass man da, wir haben auch so FSK-0-Bereiche vorne, da kann man dann so eine Wand noch entfernen und könnte das fast wie so ein Konzert-Event-Stage-Bereich aufmachen. Also man kann da schon ein bisschen umbauen und spielen. Das bedenken wir alles mit. Da haben wir ja Gott sei Dank auch im Vorfeld schon genug Erfahrung auf vielen Events zugemacht.
Aber das ist ja ungefähr auch die Anzahl, die es braucht. Also für 99,9% aller Streamer, Influencer, was auch
richtig immer.
Bei Community-Treffen siehst du meistens maximal 50 Leute.
Ja. Also sagen wir mal so, wenn du Simon Unger aus Madeira einfliegst, wirst du mit den 100 wahrscheinlich nicht hinkommen. Während hingegen, wenn ich da mein Factorio-Gameplay streame, dann kannst du noch frei laufen, sag ich mal. Ja,
das reicht für die meisten, reicht's, ne? Klar. Ja. Und ansonsten gibt's ja noch die Esport Factory für die größeren Sachen offenbar. ich verstehe Steves Skeptik, ob die Leute wirklich Bock drauf haben, weil ich auch der Meinung dass es schwer sein kann. Aber wenn wir uns gucken, wie du eben als Beispiel gemacht hast mit Buchvorlesungen und Co., ne? Ich meine, für Bücher gibt es hier halt die Buchläden, die gibt es immer noch. Obwohl die meisten Leute online bestellen mittlerweile wahrscheinlich. Aber die gibt es halt immer noch. Wenn du Filme gucken willst, gehst du ins Kino. Wohin gehst du? Fürs Gaming. Du machst das wirklich nur daheim bisher, ne? Und ich denke schon, dass das Potenzial hat.
Ja, du hast absolut recht, aber das ist halt genau das Ding, ne? Das hat sich halt etabliert für, das ist zu Hause Entertainment, ne? Und ja. Die Frage ist halt, wie sind die Leute bereit, irgendwie für so einen Event-Charakter, den ja der Mike wirklich hervorragend jetzt hier irgendwie präsentiert hat. Aber die Frage ist, wie sind die Leute dazu bereit, ne? Das ist halt das Ding, ne? Früher, als ich noch richtig groß war, und was weiß ich, im Stream 3.000 bis 5.000 Leute waren, wenn man sich getroffen hat irgendwie, dann konntest du die, ne, selbst als ich das McDonald's-Ding damals gewonnen habe, waren nach dem Event vielleicht, keine Ahnung, 20 Leute in dem McDonald's-Store von meiner Community. Also generell ist es einfach sehr, sehr schwer, Nerds und Gamer irgendwie aus ihren Kellern zu kriegen. Ich bin super gespannt, wie das funktionieren wird.
Das ist aber auch immer eine Location-Sache, denke ich. Ne? Also, wo du gerade bist. Weil wenn ich in München bin und du machst in Bremen irgendwo im McDonald's rum, dann komme ich natürlich nicht.
Es war Hauptstadt. Aber okay.
Dann halt in Berlin. Ja. Aber von München nach Berlin ist ja genauso. Nicht so gut. Das heißt, einfach du, über die Distanzen ist, denke ich, viel zu regeln. Wenn du jetzt ein fester Streamer in Hamburg bist, oder in wo du gerade wohnst, in Tankstadt, und du in Hamburg sagst, ich mache da alle 3 Monate ein Event oder so. Ich denke schon, dass du dann vielleicht nicht hunderte Leute kriegst, aber musst du ja auch nicht haben, aber du kriegst da bestimmt eine feste Zuschauerschaft halt aus der Umgebung hauptsächlich, ne? Und so kann halt jede Location was anderes abdecken.
Man kann das sagen, was du als Nachteil oder was ihr da als Nachteil empfindet, ist aber tatsächlich aus Sponsorsicht ein Vorteil. Weil überleg mal, was heute, was passiert denn in der heutigen Zeit? Die Leute haben verstanden, dass sie über Gaming junge Menschen erreichen. Die Leute haben verstanden, dass E-Sport populärer wird und dass dieses Ganze mit diesen Videocomputerspielen selbst in der letzten konservativen Marke langsam aber sicher ankommt und man feststellt, okay, da müssen wir was machen. So, und jetzt sag doch mal dem Autohaus Essen, die sollen einen ESL-Produkt sponsern oder sich auf irgendeinen großen Streamer hängen. Die gehen da doch unter. Die haben unfassbare Streuwirkung und haben überhaupt gar kein zentrales Interesse daran, irgendwie was zu machen. Wenn es sei denn, du machst eine lokale Aktivierung auch in der Stadt. In Essen zum Beispiel, ja, oder nimm jetzt Hamburg oder welche Stadt auch immer. Du gibst also regionalen Sponsoren viel mehr die Möglichkeit, sich auch mal an ein regionales Produkt zu hängen, wenn du das an so eine Location binden kannst, ohne jetzt immer gleich auf, wenn du deutschsprachig bist, Deutschland oder wenn du englischsprachig bist, international zu streuen und ganz viel Verluste zu haben, die du eigentlich, ja, die für dich uninteressant sind, sie zu erreichen. Ja? Es gibt da ganz viel Event und Veranstaltungscharakter, der sau cool ist. Wir sprechen zum Beispiel gerade mit einer großen Versicherung, die total Bock darauf hätte, auf einen Samstagnachmittag oder auf einen Freitagabend oder auf einen Samstagvormittag so Workshops zu veranstalten als Serie, wo junge Leute eingeladen sind, die Bock haben, sich zu informieren über die genannten Themen vorhin. Was ist, wie gehe ich mit Verlieren um das eigene Mindset in Spielen? Über, man holt sich mal einen Influencer dazu und erzählt, wie baue ich Kanäle auf, wie livestreame ich, wie mache ich dies, wie mache ich das, was ist denn der Traumberuf Influencer überhaupt und. Das kannst du livestreamen, um viele Leute zu erreichen und zuschauen zu lassen. Du kannst den Leuten aber auch sagen, hey, kommt auch in die Location. Wir haben hier auch einen Workshop, ihr könnt euch das auch hier angucken. Und so vermarktest du das dual quasi, weil ich bin ja mein eigener Herr, wir können ja selber sagen, wann machen wir den Streamer und wann nicht und was zeigen wir auf der Location und was zeigen wir online. Und deswegen ist diese enge Verbindung zwischen dem Digitalen und dem eigentlich Physikalischen in der Location auch sehr wichtig tatsächlich.
Ja, das ist ja so Zeug, was eigentlich auf der Gamescom stattfindet. Ne? Das ist ja das typische, Streamer geht auf die Bühne, setzt sich dahin oder auf der E3 auch vor allen Dingen in Amerika dann. Und dann werden halt die Fragen gestellt und dann machen die Leute halt kleine Workshops und Co. Ich kann mir das halt auch regional vom Prinzip vorstellen. Und wie gesagt, ich meine, man muss halt bedenken, wie viele Streamer es mittlerweile gibt. Vor 5 Jahren oder so. Ich meine, das waren nicht viele. Das waren wirklich, oder vor 6, 7 Jahren. Vor Prime, basically. Es waren nicht so viele. Also, da gab's genug deutsche Streamer, keine Frage. Aber, also, das ist ja explodiert. Also, mittlerweile streamt wirklich jeder. Also, selbst aus meiner Community zum Beispiel kann ich es halt sehen, ne? Gefühlt jeder hat auch selbst einen Stream. Er streamt vielleicht nicht so professionell und regelmäßig und so, aber ja, wenn er halt gerade was hat. Also es gibt einfach so viele und so viele große mittlerweile auch, dass ich denke, dass so Locations vielleicht langsam wirklich sogar an der Zeit sind, weil viele Leute daran Interesse haben. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ja, wenn ich die Gamescom sehe. Ne? Also
Genau, das, also im Grunde ist auf der Location jeden Tag Gamescom, jedes Tag ein kleines bisschen.
Ja? Ja, eine kleine Gamescom, genau. Basically ein Stand auf der Gamescom jeden Tag. So, genau. So kann man es, denke ich, ganz gut aufbauen. Ja, ich bin gespannt, ob es klappt oder nicht. Auch ein bisschen Marketing-Sache natürlich.
Klar, gehört natürlich drumherum, aber da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, ja. Und natürlich super interessiert auch euch und eure Zuhörer hier einzuladen, damit zu machen. Also wie gesagt, schaut euch die Fläche an, lasst uns zusammen überlegen, was man da veranstalten kann und dann kommt man da, glaube ich, auch auf ein schönes, vielleicht auch einen schönen Ansatz.
Gibt es da irgendwie eine URL, wo man das Projekt verfolgen kann? Also keine Ahnung.
Ja, esport-arcade.de.
Okay, da wird man auch immer informiert irgendwie, wann öffnet das Ding in Essen und wann gibt es, okay, genau. Alles klar.
Ja, das ist momentan noch eine Landingpage für unseren Livestream. Wie gesagt, wir bauen da gerade eine Crew aus Livestreamern auf, die dann halt auch in der Arcade auftreten. Das sind teilweise Mitarbeiter, teilweise Leute, die wir dann halt auch so zu Präsentationszwecken einsetzen. Also ich will jetzt überhaupt keinen Phishing vor Werbung hier. Das ist alles ganz entspannt im Aufbau. Und da kommt eine Blogseite, die jetzt während des Baus drauf und dann nachher eine Seite, die einen empfängt, die einem erklärt, was die Arcade ist und dann zu den unterschiedlichen Städten leitet oder zu Events. Also das wird stetig ausgebaut.
Mhm. Okay. Also ich finde es super interessantes Konzept. Ich bleibe dabei. Es ist immer fies, wenn man so einen Gast hat, der so begeistert ist und so enthusiastisch und ich habe da total Respekt vor, irgendwie sowas umzusetzen. Aber ich glaube, das wird bleibt dabei, dass es sehr, sehr schwierig wird. Aber ich bin gespannt. Ich lasse mich sehr, sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Und noch lieber hätte ich es irgendwie, wenn hier in Hamburg irgendwie bei mir in der Nähe so ein Ding ist, was ja so sein soll. Und dann einmal im Monat da mit meiner Crew eine Sendung zu machen, hätte ich mega Bock drauf. Also für mich auf jeden Fall auch interessant. Schauen wir mal. Enclays, hast du noch irgendwelche Fragen oder Worte?
Nein, ich bin fertig. E-Sport AK technisch.
Okay.
Ich habe alles erfahren. Die Zuschauer hoffentlich auch, Zuhörer.
Gut, das ist der letzte Podcast in diesem Jahr, ist das klar?
Ja. Oh nein, das ganze Jahr.
Ja, nächste Woche sind wir wieder mit Sascha am Start, aber dann schon 2021. Von daher, ihr Lieben, wünsche ich euch allen einen guten Rutsch hier vom Herrn.
Warte, ich habe noch eine Filmempfehlung. Ich dachte, wir sind nur mit E-Sport Arcade fertig.
Ja, ist okay, hau raus.
Was ist denn da los,
Steve? Ja, sorry. Wir sind fertig.
Nein. Ich habe noch eine Filmempfehlung für die Zuhörer ohne Spoiler und Co. Auf Disney Plus ist gerade ein neuer Pixar-Film erschienen. Ein richtiger Pixar-Film, also den man eigentlich im Kino erwarten würde. Zumindest, also ich kenne alle Pixar-Filme und alle Disney-Filme. Ich würde sagen, das ist ein kinowürdiger Film. Ich weiß nicht, ob er vielleicht im Kino laufen sollte und wegen Corona auf Disney Plus ist, keine Ahnung. Aber der heißt Soul. Also Soul wie die Seele oder wie der Soul. Und das ist ein toller Film. Also Pixar macht nur tolle Filme eigentlich. Hatte Pixar jemals einen schlechten Film?
Stimmt, jeder hatte mal einen schlechten Film.
Alo und Spot war, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich. Der war ein bisschen komisch. Aber alle anderen waren, denke ich, ziemlich insane. Also ich meine Cars und Planes eher für die ganz Kleinen, aber die machen eigentlich nur hochwertiges Stuff. Und Soul ist auch sehr hochwertig. Sehr, sehr gut gemacht, sehr kurzweilig und mit ordentlicher Tiefe drin sogar. Von daher, wer jetzt zwischen den Jahren Urlaub hat und viel zu wenig zu tun hat. Den Film kann ich ans Herz legen. Sehr, sehr gut. Wie immer von Pixar. Und Disney Plus entwickelt sich langsam. Gefällt mir. Müssen noch mehr bringen. Eine Pixar-Serie kommt ja auch bald. Gucken, ob sie da auch die Qualität hochhalten können.
Ja, was sie da announced haben für Disney Plus für die nächsten Jahre mit den ganzen Marvel- und Star Wars-Serien, das ist, glaube ich, also muss man noch, also wenn das wirklich alles so passiert, ist das noch ein wichtigeres Abo als Netflix. Also da kommt man ja als Nerd gar nicht drum rum. Ja, gerade
als gelesen, 7 oder 8 Milliarden Budget. Irgend sowas.
Unfassbar. War's, glaube ich. Ja, aber das ist halt der Shit jetzt. Ne? Kino ist halt tot, mehr oder weniger. Ne? Von daher, ähnlich wie Mike jetzt hier mit seinem E-Sports-Konzept, muss man halt ein bisschen vorausdenken. Ne? Das muss halt Disney auch. Ich kann übrigens, wo wir gerade dabei sind, ich habe schon Werbung auf meinem Blog dazu gemacht, aber guckt ja nicht jeder drauf, jeder Podcast, oder deswegen mache ich es nochmal. His Dark Materials, zweite Staffel, läuft gerade auf Sky an. Kann ich euch sehr empfehlen. Basiert auf der Goldene Kompass, habt ihr vielleicht gesehen mit Nicole Kidman damals. Der Film war relativ scheiße. Basiert auf einer Buchreihe und die haben das neu aufgelegt und verfilmt. BBC/HBO ist überragend. Die zweite Staffel ist auch vom Niveau her genauso gut wie die erste. Wenn ihr sie noch nicht geguckt habt, kann ich euch beides empfehlen. Gerade läuft auf Sky auf Deutsch. Die zweite an Montag sind Doppelfolgen. Ich habe es in Englisch schon die ersten 7 gesehen. Das ist wirklich fantastisch. Ist auch eine schöne Serie, die irgendwie zu Weihnachten passt. weil sie sehr fantastisch ist. Also es ist ein Fantasy-Ding. Kann ich sehr empfehlen.
Die hast du immer noch nicht gesehen.
Ja, ändere das. Es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich eine geile Serie. Ja, und ich glaube, zum Mandalorian-Finale brauchen wir gar nichts mehr sagen. Ne? Bitte was?
Ich boykottiere Sky leider, weil sie nicht auf meinem Fire TV abgespielt werden können, weil sie da keine App für wollen, weil sie ihren eigenen Stick verkaufen wollen. Die können mich mal.
Ich warte darauf, dass endlich irgendwie HBO, die haben ja leider einen Exklusivvertrag mit Sky, deshalb soll ja auch bei uns irgendwie HBO Max noch nicht kommen. Sobald HBO Max da ist, bin ich weg von Sky. Ich habe die Schnauze voll von dem Kackern irgendwie.
Das ist so doof. Also wirklich, ne? Ich mache alles mit dem Fire TV. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, der noch nie sowas hatte wie Chromecast oder Fire TV. Es ist insane. Bin so happy damit. Also ich mache alles darüber. Ich gucke Twitch, ich gucke YouTube, ich gucke Filme, Serien, Netflix, Disney Plus, Internet browsen, einfach alles. Alles,
ich mache dasselbe mit dem Apple TV, ist genauso gut.
Das geht genau. Also ja, klar. Für die Apple-Leute haben die Apple TV und Fire TV ist halt so günstig. Also der 4K-Stick kostet irgendwie 40 Euro oder so. Da kriegst du ihn sogar für 30 irgendwie und das Ding hält wirklich für immer. Und ich bin super zufrieden damit. Und aber Sky ist ungefähr die einzige Firma der Welt, die da nichts hat, weil sie sagt, nee, wir verkaufen unseren eigenen Dreckstick.
Ja. Sky ist das, was der GameStop fürs Gaming ist, irgendwie ist Sky fürs Entertainment. Also, wie man das so viele Möglichkeiten so an die Wand fahren kann. Ey, Sky Go ist wirklich, also, da fällt mir keine andere Beschreibung an als Krebs. Sorry, es ist so eine Katastrophe. Und ich bete jeden Abend, dass sie die Bundesliga-Rechte verlieren. Und dass es vielleicht so schlau machen wie die Amerikaner mit der NBA und so weiter, dass du einfach dein Team buchen kannst. So, und dann auch eine vernünftige Übertragung kriegst und nicht diese, ich muss ganz Sky nehmen und so weiter. Und keine Ahnung, das ist wirklich, ich habe schon wieder gekündigt. Sobald da irgendwie ich werde woanders gucken kann, bin ich da für immer raus. Also wirklich, so eine Katastrophe. Das ist wirklich
ein Saftladen. Hab auch nur immer schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Ja. Der einzige Gute ist der Kundenservice. Der ist relativ gut ausgebildet immerhin. Die helfen dann immerhin irgendwann, aber naja. Also wirklich schrecklich. Also rein vom Geschäftskonzept ist es furchtbar. Und also solche Marketingentscheidungen zu treffen, wo heutzutage jeder irgendwie ein Fire TV oder Chromecast oder was auch immer oder Apple TV ihr habt und dann da keine Apps für anzubieten, einfach weil man seinen eigenen Müllstick verkaufen möchte, der dann nur das tut, glaube ich. Also, was soll denn das? Wie viele Sachen soll ich denn anschließen? Stell dir mal vor, das wird jeder so machen. Habe ich meinen Netflix-Stick und mein...
Was soll denn das? Die waren doch aus der Ewigkeit rote Zahn, oder die waren doch noch nie rentabel,
Sky, oder? Nee. Premiere war, glaube ich, ja auch nicht rentabel, dann hat Sky übernommen. Die
sind groß geworden und werden jetzt mit Entertainment untergehen, das sehe ich ganz genauso wie ihr.
Ja, sehr gut.
Die können überhaupt nicht
hinterher. Die können auch sehr gerne.
Sind die ja gut. Also Sky ist ja keine deutsche Firma, die kommen ja aus UK, glaube ich, oder? Oder aus USA sogar? Also da sind sie ja groß, da läuft das auch, aber bei uns lief halt auch Pay-Per-View nie richtig gut, ne? Also ist ja nicht so, dass bei uns Leute 80 Euro für einen Boxkampf ausgeben würden, was sie in den USA irgendwie mit Handkuss tun, wenn sie komisch sind.
Das ist wirklich das Sportsbetreiber, die halt viele tausend Euro auf den Tisch legen müssen dafür, dass sie einfach alles zeigen dürfen. Das ist
immerhin
das auch irgendwie, ne?
Ja, bei uns klappt das irgendwie nicht so ganz. Das hat noch nie geklappt in Deutschland, dass die Leute, also Premiere und Sky für Fußball zahlen noch einige, aber nicht in den Ausmaßen wie in den USA. Ne? Also was die da zahlen für NFL, das ist insane. Ja. Und die gucken teilweise wirklich nur ihr eigenes Team und haben nur das und zahlen dafür irgendwie, keine Ahnung.
Kostet jetzt der Boxkampf Mayweather gegen Logan Paul irgendwie, wenn du ihn jetzt, also das ist so ein System, wo ich echt mit den Ohren schlackere. Wenn du ihn jetzt schon kaufst irgendwie, dann zahlst du so $20 und je länger du warst, desto teurer wird es. Und wenn du ihn am Abend des Boxkampfs kaufst, kostet er irgendwie so zwischen $50 und $70. Mayweather gegen Logan Paul. Bitte?
Bitte? Das ist... Bei den Conor McGregor UFC-Kämpfen war es auch so. Vor allem als Deutscher fühlst du dich immer so happy, weil du kannst irgendwie so ein
UFC
auf der Zone abschließen sogar. Das ist da drinnen für 10 Euro und die Amis zahlen da irgendwie 50 Euro
richtig.
Für den Einmalkampf.
Und du hast der Zone wegen Bundesliga sowieso und du freust dich. Man kann es nicht fassen, dass du dieses umsonst kriegst, mehr oder weniger. Und die zahlen da $50.
Ist bei uns so absurd günstig und die Amis zahlen dafür ein Team das Dreifache, was wir irgendwie für den Zone insgesamt zahlen. Und du denkst dir so, läuft ja bei euch.
Wahnsinn.
Ja. Das ist eine andere Mentalität, die sind das einfach gewohnt. Wir würden halt nicht, ich würde da nie 50 Euro für irgendein Spiel zahlen oder so. Aber die Idee komme ich ja gar nicht. Du würdest ja kein einziger verkaufen in Deutschland. Gefühlt.
Ja, dann guck aber mal dein Steam-Konto an, was du in so einem Sale ausgibst. Also ich glaube, bei dir ist das nur woanders. Ne?
Ja, klar, aber davon habe ich ja was. Also wenn ich mir Cyberpunk kaufe und dann habe ich ja für 60 Euro ein Spiel, was ich 100 Stunden spielen kann oder so und nicht, oh, guck mal, ich gucke, im schlimmsten Fall ist der Kampf nach einer Runde vorbei. Da guckst du 2 Minuten.
Wenn es also, Tyson wäre, wäre es vorbei in einer Runde. Ne?
Ja, ohne Scheiß. 13 Sekunden, Mike Tyson, bums. Du hast da irgendwie dein halbes Monatsgehalt.
Ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher irgendwie mir Nächte um die Ohren geschlagen habe, um Tyson zu sehen. Irgendwie, da bleibst du irgendwie bis 7 Uhr morgens auf, wenn die Kämpfe losgehen. Und dann war das in einer Minute vorbei. Wollte ich mich verarschen?
Ja. Das war aber auch krass bei Tyson. Ja. Also ich glaube, der eine Kampf ging irgendwie, ich glaube, 13 oder 17 Sekunden.
Ja, ja.
Und du hast da so gewartet und gewartet.
Aber es war trotzdem irgendwie geil. Man wusste ja vorher, dass der Kampf wahrscheinlich lange dauert. Von daher, ne, es war ja selbstgemachtes Leid quasi. Es war trotzdem
cool. Und dann kam die langweilige Klitschko-Zeit irgendwann. Ja. Da ging die Fight immer sehr lange und niemand, nichts ist passiert.
Rechts, links. Ganz kurz noch, wo wir gerade hier so am Klönen sind, wie wir im Norden sagen. Cyberpunk, alter Schwede, ey, ganz ehrlich, was ist denn da passiert? Jetzt haben die ganzen Aktionäre irgendwie CD Projekt Red verklagt, weil sie das Spiel so verkackt haben, beziehungsweise weil sie Sachen versprochen haben, die sie nicht gehalten haben, wegen den Konsolenversionen. Ich habe heute einen Test gelesen von Mpox, den ich sehr schätze, der das Spiel durchgespielt hat und wirklich auch intensiv, und der hat dem Spiel 3 von 10 Punkten gegeben, weil es, wie er schreibt, feige war, sie haben nichts riskiert. Und das Spiel ist bestenfalls mittelmäßig. Da muss ich an unseren letzten Gast denken, den Jörg Langer von Gamers Global, der dem eine 10,0 gegeben hat. Und das irgendwie haben viele. Es wird halt jetzt so zerrissen, es ist Wahnsinn, ja. Also ja,
die Meinungen gehen sehr auseinander. Also viele sagen, ist geil, aber viele Leute, was auf jeden Fall, also was ich von allen höre irgendwie, ich bin ja nicht so drin, aber nahezu alle sagen, dass die Hauptstory eher weak ist. Und das ist natürlich für viele Spieler dann einfach nicht so cool. Du hast die krassen Side-Missions. Aber es gibt halt einfach Spieler, die wollen einfach die Hauptstory durchspielen, ne? Und die muss halt echt schwach sein. Also, da sind's wohl keine großen
Überraschungen. War das nicht eigentlich mal die Stärke irgendwie? Ich sag nur Witcher und so. Dass sie das nicht hingekriegt haben, finde ich halt echt krass. Und ich verstehe auch nicht, wenn das so weak ist, warum das eine 10,0 kriegt von einigen. Also, wie gesagt, ich bin da genauso nicht drin wie du, weil das gar nichts für mich ist. Aber
hat Jörg das nicht auch gesagt, dass die Hauptstory, also auch bei
der. Warum gibt man dann eine 10,0? Warum? Für was?
Naja, weil die Side-Missions halt so sind, wie andere Spiele, jeder einzelne gefühlt die Hauptkampagne. Also die Side-Missions machen halt das Spiel offenbar einfach aus, von allem, was ich gehört habe. Und ich habe 3 Tests angeguckt. Und alle sagen das Gleiche. Die Hauptmission ist eher, geht so, die ist gut und solide, aber da passiert nichts Besonderes. Aber die Side-Missions machen das Spiel dann halt groß. Und wenn man die nicht macht, dann hat man halt die 3 von 10 vielleicht.
Hast du mal den Aktienkurs von CD Red Project gesehen?
Ja, der ging ein bisschen nach unten, glaube ich.
Ein bisschen. Die haben Milliarden verloren, Alter. Die Aktionäre drehen total durch.
Ja, aber das ist aus meiner Sicht so ein klassisches viel zu früh released. Also ja, sie haben safe. Ja eh ein paar Mal verschoben, aber das sieht für mich so ein bisschen aus wie muss jetzt raus, egal. Die Konsolenabteilung sitzt dann da irgendwo und sagt, Jungs, wir sind noch gar nicht fertig mit unserem
Workover.
Hallo, hier, was ist los?
Das offizielle
Statement. Ja, nee, Release, egal.
Der offizielle Statement war ja irgendwie, man hätte nicht sehr, sehr viel Wert auf die Konsolenversion gelegt. Dann release ich das doch nicht. Ich meine, der Rufschaden, den sie jetzt nehmen und auch der Aktienkurs, also wie oft, wenn sie noch 10-mal verschoben hätten, wäre der Schaden nicht so groß wie jetzt, oder? Also, weiß ich nicht.
Das Ding ist, sie haben ja trotzdem Plus gemacht, aber ich glaube, der Rufschaden ist halt insane. Also, ich meine, was wir bei der Konsole gemacht haben, ging halt nicht. Das kannst du halt nicht rausbringen. Da musst du halt sagen, wir bringen es meinetwegen auf den PC jetzt raus, weil da ging es ja offenbar für die meisten.
Da gibt es ja viele Bugs.
Da gibt es auch viele Bugs, aber naja, bei so einem großen Spiel gibt es ein paar vielleicht. Whatever, aber die Kritik beim PC ist nicht ansatzweise so wie bei PS4 und Xbox One. Ne? Ja. Also, das ist unspielbar, sagen alle. Das geht natürlich nicht. Du kannst nicht ein 60-Euro-Spiel auf den Markt bringen, was unspielbar ist.
Ja,
also
Wahnsinn.
Das geht nicht. Das kannst du nicht mal mit einem 3-Euro-Spiel machen. Und deswegen, der Ruf von CD Projekt ist dahin. Das ging schnell.
Overhype, ne? Die haben so einen
Hype auf dieses Spiel aufgebaut.
Ja.
Ne? Es war ja nur ein Spiel. Also die haben ja nicht viel andere Sachen gemacht, die sonderlich gut waren. Ich weiß eh nicht, wo der Ultra-Hype herkam. Es war ja eigentlich hauptsächlich Witcher 3.
Ja, gut, Witcher 3 gilt ja als bestes RPG aller Zeiten, ne? Von daher.
Ja, genau.
Ja.
Aber es ist nur ein Spiel. Es ist nicht so, dass sie irgendwie eine Legacy aufgebaut haben mit
aber unglaublich krassen Spielen. Aber die ganze Witcher-Reihe war doch relativ erfolgreich, oder?
Ich glaube schon, aber Nick, also alle, wenn sobald sie über Witcher reden, reden sie über Witcher 3. Kein Mensch redet über Witcher 1 und 2 mehr. All die Leute haben es gemocht, glaube ich, aber das war jetzt kein Meisterwerk, das erste und zweite, glaube ich. Also höre ich zumindest immer
raus. Ich habe die Serie, wenn ich ehrlich bin, nie gespielt, aber
ich auch nicht.
Jeder sagt irgendwie, den ich kenne, Witcher ist das Beste. Ich habe es auch angespielt, ich fand es auch nicht geil, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin jetzt nicht richtig reingefallen, aber also ja, also keine Ahnung, also auf jeden Fall war Cyberpunk ja teuflisch overhyped.
Und da kannst du es auch fast nicht halten. Ich meine, wenn die ganze Gaming-Community der gesamten Welt sagt, oh, das ist das beste Spiel aller Zeiten, dann kannst du ja auch fast nur verlieren. Aber naja, sie haben auch selbst den Teil dazu beigetragen. Ne? Also
das so rauszubringen, geht halt einfach.
Tja, ist halt die Frage, warum, ne? Ist der Druck dann zu groß irgendwie?
Keine Zeit mehr gehabt, die mussten raus.
Ja, aber warum? Warum kann man da nicht sagen, sorry Leute, wir können das so
nicht. Aber die Investoren hinten halt wahrscheinlich Druck machen, die jetzt verklagen.
Die jetzt klagen, super, ja.
Hinten machen sie Druck und sagen, ja, hallo Leute, wir wollen irgendwann Geld zurück. Und auf der anderen Seite sagen sie, aber ihr müsst doch schon fertig sein. Beides geht vielleicht dann nicht. Und man weiß ja auch nicht, was Corona dabei angerichtet hat.
Ja.
Also, na, viele der Delays. Vielleicht einfach deswegen. Und aber ja, sie hatten ein halbes Jahr extra und das ist immer noch nicht richtig gut gewesen. Also das geht halt eigentlich nicht. Von daher, versagt.
Gut, schade. Verkackt. Ja, wollen wir mal gucken, was das Gaming-Jahr 2021 bringt. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, oder vielleicht sogar auch der Mike, ich weiß nicht, wie weit der Mike noch zockt, neben seinem ganzen E-Sports. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, Enclase, da freue ich mich wahnsinnig drauf in 2021?
Leider nein.
Ja, ich nehme mich auch nicht bisher, ne?
Also bisher
ja, ich zocke schon noch regelmäßig, aber es sind bei mir wahrscheinlich andere Titel. Ich freue mich auf die neue League-Season, ich freue mich auf ja weitere TFT-Dinge. Ich spiele tatsächlich wie der Sascha auch hier und da ein bisschen TFT. Ne? Aber sonst so wirkliche Hype-Titel, nö, nicht wirklich.
Tja, ich überlege gerade. Sind denn nicht diese vielen Korea-Dinger, irgendwie sollen die jetzt nicht in Europa umgesetzt werden? Wie heißt denn dieser Diablo-Killer, den ich auch mal hatte, der jetzt nach Europa kommt? Last. Egal. Fällt mir noch ein.
Also ich finde den Trend merkwürdig, dass jetzt alles auf dem Smartphone erscheint. Also Wild Rift als League of Legends Ding klappt ganz gut. Kommt viel. Auch mobile tatsächlich jetzt immer mehr. Das ist
unlucky für uns.
Genau. haben wir natürlich klassisch immer nicht beachtet und auch klein geredet, aber die Zahlen sagen da deutlich anderes.
Ja, also. wir haben ja hier normalerweise unsere Runde, also im Stammpersonal einen Spieleentwickler dabei, der selber Spiele macht, also so ein kleiner. Und der sagt, er will jetzt vom Mobile weg, weil das einfach so eine dreckige, widerliche Szene ist, wo es irgendwie nie auf das Spiel ankommt, sondern nur irgendwie ein Publisher fragt sofort, ja, wie ist das Monetarisierungsmodell? Wie viel Geld macht das und so weiter? Und ja, er macht jetzt wieder nur PC, hat keinen Bock auf diese Scheiße. Und das ist halt das Problem, ne? Also wenn du jetzt schon Diablo Immortal hörst, dass du die Waffen irgendwie nur für echt Geld upgraden kannst oder so, das ist halt, ja. Es ist halt, ja, schwierig. Aber ja, gut, wir PC-Spieler, wir haben da sowieso Berührungsängste. Ich glaube, der Markt für Mobile Games in Asien ist ja so gewaltig. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Also ich kenne super viele Leute aus meinem Freundeskreis, die einfach gar keine Mobile Games spielen, weil sie sagen, ja, das ist kein richtiges Gaming, ne? Also
ja, ich auch nicht. Also ich zum Beispiel auch nicht. Ja, also ich spiele maximal in meinem Urlaub kurz ein bisschen was, wenn ich kein PC zu näher habe, aber ich wüsste nicht, warum ich hier mich mit dem Handy hinsetzen sollte.
Ja, das ist so. Ja, Diablo 4 ist auch so ein Ding, ne? Irgendwie haben wir ja irgendwann mal gehofft, gab es eine, ja, und kommt auch wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich habe ja gesagt, dass es nicht vor 2022 kommt. Jetzt haben wir noch Corona dazwischen, von daher, ja, mal schauen. Das ist so der nächste große Titel, auf den ich mich wahnsinnig freue. Aber ich glaube, davon werden wir im nächsten Jahr gar nichts sehen. Außer irgendwelche.
Habt ihr New World gespielt, wenn ich das mal fragen
darf? Ja.
Echt nicht. Wie war da so euer Eindruck?
Ich war ehrlich gesagt positiv überrascht. Also ich habe damals Alpha Keys angeboten bekommen. Damals gab es noch eine NDA, da durfte man nicht drüber reden. Und ich habe so, keine Ahnung, 10 Keys gehabt, habe die an mein Team weitergegeben. Und bei mir ist die Zeit immer ein bisschen knapp. Und dann haben die halt gespielt und gesagt, das ist eine totale Katastrophe, totale Scheiße. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gut, dass ich nicht reingeguckt habe und meine Zeit sinnvoller genutzt habe. Und dann bei der letzten Beta, wo man auch streamen durfte, habe ich halt reingeguckt und da haben die scheinbar einiges geändert, weil ich fand es echt okay. Es war okay. Ja,
fand ich auch.
Es war also ein bisschen grindlastig auch, noch,
das war aber kurzweilig.
Ja, es war ein bisschen grindlastig, fand ich irgendwie, aber so von ist ja noch eine Alpha, ne? Von daher, vom Grunddings her war es okay. Ich bin gespannt, was sie daraus machen, irgendwie. Wirklich, sehr gespannt. Ja. Gibt's auch ein Release für 2021, oder? Ist auch irgendwann angekündigt.
Genau. Ja, ist auch geplant.
Mhm. Ja, ich bin gespannt, ob sie es schaffen. Amazon hat ja bisher im Game-Bereich jetzt war noch nicht so erfolgreich, ne?
Ja, ich kenne den einen oder anderen in den Amazon-Studios dahinter und die machen es, glaube ich, schon ziemlich nachhaltig. Also Amazon hat halt auch finanziell unfassbare Möglichkeiten für sowas, ne?
Und ja gut, das haben sie bei Crucible auch gehabt und haben es gegen die Wand gefahren, ne? Das ist halt,
ja, das stimmt. Ja, also gefühlt man das aber auch eher versuche, noch die Studio passend zu etablieren, eher als dann wirklich da absolut. Also ich fand es nicht so serious. Aber
also ich würde es mir wünschen, dass mal wieder ein gutes MMO kommt und gerne. Aber ich bin auch da ein bisschen, mal gucken.
Nach der Zeit WoW, nach so vielen Jahren, Jahrzehnten bald, erwartet man nicht mehr viel bei anderen MMOs, finde ich.
Das ist so.
Aber man wird überrascht positiv oder man nimmt den Loss wie immer.
Der Community Manager ist irgendwie der ehemalige deutsche WoW Community Manager. Das ist ein super Typ. Ja. Von daher ist das schon mal irgendwie, das ist schon mal eine gute Grundlage. Wir haben schon mal den richtigen Mann engagiert mit dem Marc. Das ist schon, auf jeden Fall schon mal positiv. Und ja, ich hätte Bock darauf, dass es gut ist. Aber warten wir ab. Zu oft enttäuscht worden.
Dito. Ja.
Gut, ihr Lieben, dann lass mal Schluss machen für heute. Also, lieber Mike, ich werde auf jeden Fall deine oder eure Arcade beobachten. Ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn du uns einlädst, im März sind wir da. Also komme ich mit dem Pap oder so und dann vloggen wir eure Eröffnung. Habe ich total Bock drauf. Ansonsten euch, liebe Community, wünschen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns hören uns nächsten Sonntag/Montag wieder. Dann wieder mit Sascha und Sascha. Und Sascha, du musst bestimmt auch noch irgendwas sagen, oder?
Nö. Ich gehe Football gucken.
Ja.
Und klar. Thanks for having me. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und dann schauen wir mal, was das so gibt. Vielen Dank.
Alles klar. Danke. Macht's gut. Ciao.
Super. Haut rein. Ciao.